Guten Morgen. Ich möchte heute Fortsetzung machen mit meiner kleinen Reihe unter dem Oberthema Gericht und Heil im Buch Richter. Wir haben in zwei Teilen uns den Gideon angeschaut, den Richter. Wir werden uns noch den Simson anschauen. Und heute beschäftigen wir uns mit Jephtha. Jephtha ist ja eher einer der unbekannten Richter und von daher sicherlich in vielem etlichen heute gar nicht so vertraut. Ich möchte beginnen, indem ich die Situation damals uns wieder vor Augen male, wie die Bibel das tut. Wir lesen das im Richter Kapitel 10 ab Vers 6. Die Situation im Volk Israel ist so wie eigentlich immer im Buch der Richter. Wir lesen Richter 10 ab Vers 6. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand der Philister und in die Hand der Söhne Ammon. Da schrien die Söhne Israels dem Herrn um Hilfe und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, weil wir unseren Gott verlassen und den Baalim gedient haben. Also hier, wie eigentlich überall im Buch der Richter, immer wieder derselbe Ablauf von Sünde, Gericht, Not und dem aus der Not geborenen Schreien nach Gott. Und man könnte verstehen, wenn Gott einfach jetzt mal sagen würde, jetzt habe ich genug. Ich habe die Nase einfach nur gestrichen voll. Jetzt helfe ich euch nicht mehr. Punkt. Und so klingt es auch zunächst in unserem Text. In Richter 10 ab Vers 13, da spricht Gott dann zum Volk, nachdem er all das aufzählt, was er in großen Dingen für dieses Volk getan hat. Ihr aber, ihr habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Und darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Wow. Darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Ein schrecklicher Gedanke. Als ich das gelesen habe, das ist mir richtig einmal in die Glieder gefahren. Die Vorstellung, dass Gott sagt, ich höre jetzt auf mit Retten. Ich stelle mein Rettungswerk einfach ein. Ich habe die Nase voll. Ich rette euch nicht mehr. Jetzt lasse ich euch nur noch laufen. Was für ein schrecklicher Gedanke. Gott könnte irgendwann mal sagen, ich höre auf zu retten. Da kann man eigentlich nur erschaudern. Und ich finde es so großartig, dass die Bibel uns sagt, dieser Moment wird nie eintreten. Wir haben dieses wunderbare Gleichnis von den verlorenen Schafen. 99 sind noch da und das eine, das verläuft sich, das eine geht verloren. Und wir könnten sagen, naja, nu, 99 hat er noch. Soll er doch froh sein über die 99, die er hat. Bisschen Schwund ist immer. Und was lesen wir dort von diesem guten Hirten, der doch auch wieder ein Bild auf Jesus Christus ist? Wir lesen, und der Hirte lässt die 99 in sicherer Verwahrung zu Hause im Stall und geht dem einen Verlorenen nach. Wie lange? 24 Stunden, 36, bis er sagt, jetzt reicht's mir, jetzt habe ich Hunger und will mich wieder ausruhen. Wie lange geht er diesem einen Verlorenen nach? Die Bibel sagt, bis er es findet. Das ist Gott. Das ist Gott. So ist Gott. Gott hört in seiner Liebe nicht auf zu retten, bis er das letzte Verlorene heimgeliebt, gefunden und in die Gemeinschaft mit sich zurückgebracht hat. Das ist Gott. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. 100% Liebe. Und diese Liebe Gottes kann und wird nicht ruhen, bis das letzte Verlorene heimgefunden, heimgeliebt, heimgesucht worden ist. So ist Gott. Es ist nicht der Gott, der sagt, oh, 99 reichen mir, was interessiert mich der eine. Jeder Einzelne von euch, der hier ist und all die, die draußen sind, jeder Einzelne von Gott geliebt, so sehr, dass er nicht aufhört, bis der letzte Verlorene gefunden ist. Aber hier formuliert er das mal so richtig bewusst, um seinem sicheren Volk Israel, das immer denkt, na ja, ich kann machen, was ich will, und wenn es dann schwierig wird, dann schreie ich mal kurz zu Gott und dann ist er wieder da. Um aus dieser billigen Gnade, aus dieser Selbsttäuschung mal so richtig rauszuholen und diese vermeintliche Sicherheit mal zu erschüttern. Darum spricht Gott hier so klar. Ich werde nicht fortfahren, euch zu retten. Gewaltiger Schuss vor den Bug, um sie aus ihrer falschen Sicherheit aufzuwecken, rauszuholen. Wir verkündigen die Gnade Gottes, aber nicht die billige. Und dann fährt Gott fort, zum Volk zu sprechen, Richter 10, Vers 14. Geht hin und schreit doch zu den Göttern um Hilfe, die ihr erwählt habt. Sollen sie euch doch retten zur Zeit der Not. Also das ist fast schon göttlicher Sarkasmus. Dass Gott hier sagt, die Götter, die ihr euch erwählt habt, denen ihr dienen wolltet, mit denen ihr leben wolltet, denen ihr eure Zeit, Kraft, euer Geld, eure Anbetung, eure ganzen Lebensressourcen gebt, die ihr euch erwählt habt. Geht doch jetzt auch zu denen, wenn es euch dreckig geht. Sollen die euch doch retten? Und da wird deutlich, das können die nicht. Das können die nicht. Wisst ihr, es gibt bei uns in Berlin eine Bundesanstalt für Materialprüfung. Und diese Bundesanstalt für Materialprüfung, die prüft Materialien. Die Belastbarkeit von Materialien zum Beispiel. Ob bestimmte Materialien für bestimmte Belastungen geeignet sind, ob sie die aushalten und dafür verwendet werden können. Und die Nöte unseres Lebens sind solche Prüfungsszenarien, wo unser Leben der Prüfung unterzogen wird, ob das, worauf wir unser Leben bisher gebaut haben, ob das trägt in diesen Belastungsproben. Ob eine Brücke hält, das entscheidet sich doch erst, wenn richtig schön Last drüber geht. Und darum schickt Gott Lasten in unser Leben, damit offenbar werde, ob das, worauf wir unser Leben gründen, ob das trägt. Und wenn es nicht trägt, dann tretet es in die Tonne. Dann ist es es nicht wert, dass wir unser Leben dafür investieren und unser Leben darauf bauen. Wenn Geld uns nicht retten kann in unserer Not, dann ist es sinnlos, dem Geld hinterher zu jagen. Und. Und das soll offenbar werden. Und darum zeigt Gott ihnen das. Und darum dieser göttliche Sarkasmus. Schreit doch zu den Göttern um Hilfe, die ihr erwählt habt. Sollen sie euch doch retten zur Zeit eurer Not. Gott redet hart. Gott redet klar. Aber es ist keine Härte innerer Verbitterung, sondern es ist diese heilsame Härte und Klarheit, in der Gott immer wieder redet, um uns aufzuwecken. Es hilft nichts, wenn man immer alles so verwässert und die Spitzen nimmt und so lieb und zart formuliert, dass überhaupt nichts bemerkt wird, überhaupt nichts ankommt. Gott redet ganz klar, ganz eindeutig. Und tatsächlich, dieses harte, aber eben auch klare Wort Gottes schreckt das Volk und weckt es auf. Es wacht auf. Wir lesen in Richter 10, Vers 16, und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Da wurde seine Seele bekümmert, ungeduldig über das Elend Israels. Wahre Buße, wahre Umkehr zeigt sich immer an den Auswirkungen in unserem Leben. Wahre Buße bleibt nicht beim Lippenbekenntnis, sondern hat Konsequenzen, Lebenskonsequenzen. Sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte. Das ist so eine Konsequenz, auch für unser Leben, dass wir die Bastionen, die Götzen unseres Lebens nicht einfach immer so weiter mitschleifen in so einem Friedenspakt, in so einer Duldungsbeziehung. Ja, wir dienen Gott, aber, und das andere bleibt und behält seinen Platz in unserem Leben. Nein, sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte. Das heißt, hier werden Entscheidungen getroffen. Und Entscheidungen bedeutet Scheidungen. Da wird was rausgeworfen aus dem Leben. Entfernt all die fremden Götter, die in unser Leben nicht reingehören. Aber alleine nur das Rauswerfen, das schafft den Raum leer, aber es füllt ihn noch nicht. Und deshalb gehört das Zweite zur wahren Buße immer auch dazu. Und sie dienten dem Herrn. Sie haben sich nicht nur getrennt von den Dingen, die für ihre Leben nicht gut waren, sondern sie haben jetzt auch diesen Raum gefüllt, füllen lassen, indem sie Gott dienten. Ihr Leben Gott zur Verfügung stellten. Sagten, Herr, hier bin ich. Was kann ich tun? Was für ein Plan, was für eine Aufgabe hast du für mein Leben? Sie dienten dem Herrn. Das gehört immer zusammen. Denn die Bibel sagt uns, es gibt kein geistliches Vakuum. In die Leerräume unseres Lebens wird immer der Geist von unten wieder hineindrängen, wenn er nicht mit Jesus und seinem Geist gefüllt ist. Immer wieder. Und was jetzt folgt, ist eine Gottesoffenbarung. Da wurde seine Seele bekümmert, ungeduldig über das Elend Israels. Was habe ich mir in meiner Bibel da wohl unterstrichen? Seine Seele. Das habe ich mir unterstrichen. Ich bin total überrascht. Aha. Gott ist nicht nur Geist. Wir lesen hier auch von der Seele Gottes. Die Bibel sagt, der Mensch ist erschaffen im Bilde Gottes. Erschaffen als ein dreiheitliches Wesen nach Geist, Seele und Leib. Und deshalb sollte es uns eigentlich nicht wundern, wenn wir hier von der Seele Gottes lesen. Gott sieht die Not seines Volkes und es ist ihm nicht gleichgültig, sondern seine Seele ist bekümmert, ungeduldig über das Elend Israels. So ist Gott. Selbst wenn er sein Volk ins Gericht führt, so leidet er doch mit. Hosea 11, Vers 8, da spricht Gott: Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Das ist der Name hier für ganz Israel. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Das ist Gott. So ist Gott. Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Das ist kein Gott, der da irgendwo thront, die Schachfiguren verschiebt und in großer göttlicher Distanz sagt, ich bin Gott und was kümmert mich das Elend der Menschen? Nein. Jeder einzelne von uns darf wissen, Gott sieht hinein in unser Herz, in unser Leben und es ist ihm nicht gleichgültig. Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. So ist Gott. Und in Jeremia 31, Vers 20 spricht Gott wiederum, ist mir Ephraim nicht ein teurer Sohn, ein Kind, an dem ich Freude habe? Denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Also Gott lässt uns hier tief in sein Herz schauen. Merken wir das? Gott lässt uns in sein Herz schauen. Und was sehen wir dort? Liebe. Nichts als Liebe. Auch im Gericht bleibt Gott ein Gott der Liebe. Auch im Gericht. Er muss das Gericht verordnen als Heimsuchung, um Menschen heimzusuchen, zurückzusuchen in die Gemeinschaft zu sich. Gericht muss sein. Aber Gott leidet selbst am meisten unter dem Gericht, das er verhängen muss. Ich weiß nicht, wer selbst als Elternteil schon Strafen bei seinen Kindern verhängen musste, wie euch das da ergangen ist. Also ich habe immer wieder die Situation gehabt, dass wenn ich dann eine Strafe verhängen musste und ich wusste, ich muss das machen, die Grenze muss sein. Die Grenze muss gezogen werden, die Strafe muss sein. Und zugleich hatte ich oftmals den Eindruck, dass ich unter der Strafe, die ich verhängt habe, mehr gelitten habe als die Kinder selber. Ja, dass mir das viel mehr leid tat, als ihnen das in dem Moment was bedeutet hat. Also so ist Gott. Und wir ahnen es schon, wenn Gott so mitleidet, dann beginnt schon, oft noch ganz verborgen, sein rettendes Handeln. Doch zunächst sieht es noch überhaupt nicht danach aus. Im Gegenteil, wir lesen, die Schlinge zieht sich zu. Die Ammoniter, die Feinde Israels, sammeln sich zum Kampf. Sie wollen Israel diesmal nicht nur plündern, sondern aus dem Land vertreiben. Und deshalb muss Israel sich wehren und sammelt seinerseits die Truppen. Aber etwas Wichtiges fehlt ihnen. Ein Anführer. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, die Vorgeschichte Jephthas. Wir lesen in Richter 11 ab Vers 1. Und Jephtha, der Gileaditer, Gilead war das Gebiet östlich des Jordans. Und Jephtha, der Gileaditer, war ein tapferer Held. Er war aber der Sohn einer Hure. Und Gilead, der Stammvater, nach dem auch das Gebiet benannt worden ist, und Gilead hatte Jephtha gezeugt. Aber auch Gileads Frau hatte ihm Söhne geboren. Als nun die Söhne der Frau groß geworden waren, vertrieben sie Jephtha und sagten zu ihm, du erbst nicht mit dem Haus unseres Vaters. Du bist der Sohn einer anderen Frau. Und so war Jephtha vor seinen Brüdern geflohen und hatte sich im Land Tob niedergelassen. Und es sammelten sich bei Jephtha ehrlose Leute. Die zogen mit ihm aus. Diese kurze Rückschau ist der Lebenslauf des kommenden Richters und Retters Israel. Wie würde sich so ein Lebenslauf in einer offiziellen Bewerbung machen? Das klingt ja alles sehr problematisch. Sohn einer Hure, geboren aus Ehebruch und käuflichem Sex. Von der Familie des Vaters nach dessen Tod ausgegrenzt und verstoßen. Um sein väterliches Erbe betrogen. Eine belastete Kindheit. Eine schwierige Sozialisation. ein Vertriebener. Auf der Flucht, fern der Heimat, zum Anführer einer Räuberbande geworden. Durch den täglichen Überlebenskampf zu einem Mann des Schwertes geworden. Zu einem tapferen Held. Aber wieder einmal, wie eigentlich immer bei den Erwählten Gottes, kein strahlender Held. Keine gesunde und heilvolle Lichtgestalt, sondern ein Mensch mit vielen Altlasten der Vergangenheit. Und gerade darin ist Jephtha ein Darsteller des kommenden Messias. Jesus, der war ja in den Augen der Menschen auch das Produkt eines Ehebruchs der Maria. Die dachten ja nicht an eine Jungfrauengeburt. Die dachten, das war Ehebruch, Hurerei. Bei seiner Geburt war kein Platz für ihn. Sein Babybett war ein Futtertrog. Zu Weihnachten feiern wir das sehr romantisch. Aber das war nicht romantisch in so einem schlabrigen Futtertrog, seinen Anfangsschlaf halten zu sollen. Das Kind wurde ganz früh mit dem Tode bedroht und musste als Kleinkind bereits nach Ägypten fliehen, um den Schergen des Herodes zu entgehen, war ein Flüchtling, war ein Vertriebener. Und auch er wurde von seinem Volk abgelehnt, um sein väterliches Erbe als Sohn Gottes betrogen. Er kam in das Seinige und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und auch um Jesus sammelten sich jetzt in der Ferne Israels ehrlose Leute. Wofür ist denn das ein prophetisches Bild? Diese ehrlosen Leute, die sich in der Ferne Israels um Jephtha sammelten. Diese ehrlosen Leute sind ein Bild auf die Gemeinde. Die Gemeinde aus den Nationen. Die Nationen waren für Israel die Hunde, die Verachteten. Und jetzt sammeln sich um Jesus diese Verachteten, diese ehrlosen Leute. Ja, bei David in einer ähnlichen Symbolik lesen wir mal, die Menschen, die bitteren Gemütes waren, die Gläubige hatten, ihre Schuld nicht bezahlen konnten, die bedrängt waren und mit ihrem Leben nicht klarkamen. Das sind die, die sich um David gesammelt haben als Vorbild auf den Messias und die sich hier um Jephtha versammeln, auch wieder als Vorbild auf den kommenden Messias Jesus. Immer wieder ist dieses Thema der Verwerfung ein Hauptmerkmal des kommenden Messias. Josef wurde von seinen Brüdern verworfen. Mose wurde zunächst von seinem Volk verworfen. David wurde verworfen, nicht anerkannt als König, verfolgt. Also wenn heute Israel sagt, naja, Jesus, wenn der Messias gewesen wäre, dann hätte sich was verändert, dann verkennt es völlig, dass gerade die Verwerfung des Messias durch sein Volk und durch die Menschen ein Hauptmerkmal dieses von Gott gesandten Messias ist. Der falsche Messias, der Antichrist, der wird mit offenen Armen empfangen werden von Israel und von den Menschen. Und da leben wir gerade in einer Zeit, die das vorbereitet, im Chaos dieser Tage. Die offenen Arme für den Antichristen, für den falschen Messias, diese offenen Arme bereiten sich heute vor im unglaublichen Chaos unserer Tage. Aber der wahre Messias, der von Gott Gesandte, ist immer, immer, immer verworfen worden. Und darum sind all diese Vorbilder, gerade an der Verwerfung, so als Hauptmerkmal des kommenden Messias interessiert. Jesus ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und gerade er wird zum Eckstein, zum wichtigsten Stein am ganzen Gebäude der Heilsgeschichte Gottes. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, Jephthas Berufung. Richter 11 ab Vers 5, und es geschah, als die Söhne Ammon mit Israel kämpften, da gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus diesem Land Tob zu holen. Sie sagten zu Jephtha, komm und sei unser Anführer, damit wir gegen die Söhne Ammon kämpfen können. Da sagte Jephtha zu den Ältesten von Gilead, Seid ihr es nicht gewesen, die mich gehasst und aus dem Haus meines Vaters vertrieben haben? Warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Bedrängnis seid? Und die Ältesten von Gilead sagten zu Jephtha: Darum sind wir jetzt zu dir zurückgekehrt, damit du mit uns ziehst und gegen die Söhne Ammon kämpfst. Du sollst unser Oberhaupt werden für alle Bewohner Gileads. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead mit, und das Volk setzte ihn als Oberhaupt und als Anführer über sich. Und Jephtha redete alle seine Worte, das heißt wiederholte alle seine Bedingungen, vor dem Herrn in Mizpa. Wieso ganz anders verläuft die Berufung Jephthas, als dies bei Gideon oder Simson oder Mose der Fall war? Keine vorgeburtliche Erwählungsgeschichte wie bei Simson. Keine wundersame Bewahrung schon als Kind wie bei Mose. Keine persönliche Berufung durch eine Gotteserscheinung wie bei Gideon. Alles hier wirkt sehr menschlich, sehr schuldbelastet. Angela Merkel würde vielleicht sagen, sehr alternativlos. Von Gott ist zunächst überhaupt nicht die Rede. Gott taucht hier überhaupt nirgends auf. Er redet nicht, scheinbar wirkt er nicht, und es fragt ihn auch niemand nach seinem Willen. Keine Befragung Gottes, kein Befehl Gottes. Irgendwie tun Menschen, was Menschen eben tun. Sie suchen in der Not nach einem Ausweg. Und erst als der Deal steht, wird er vor Gott gebracht. Aber wir erfahren nicht, was Gott von der ganzen Sache hält. Irgendwie ist zu dieser Zeit noch nicht erkennbar, ob hier nur Menschen handeln oder ob hier Gott durch Menschen handelt. Das muss erst der weitere Verlauf der Geschichte zeigen. Eins wird aber jetzt schon deutlich. Jephtha lässt sich von den Altlasten der Vergangenheit nicht aufhalten. Jephtha hätte allen Grund, stolz, beleidigt und zutiefst verletzt zu sein. Und die Ältesten mit ihrer Bitte abzuweisen. Doch Jephtha ist in seinem Verarbeitungsprozess, in seinem Reifeprozess schon einen Schritt weiter. Er spricht die Ungerechtigkeit und Schuld der Vergangenheit an. Jawohl. Aber er lässt sich von ihr nicht bestimmen. Und er lässt sich von ihr schon gar nicht von seiner Lebensberufung abhalten. Der Rückspiegel, der ist beim Autofahren wichtig. Man muss ab und zu mal in den Rückspiegel schauen. Gerade wenn man die Spur wechselt, ist das wichtig. Wer beim Autofahren aber immer nur in die Rückspiegel schaut, der wird ganz schnell einen Unfall bauen und nicht mehr vorankommen. Doch wie viele Menschen fahren ihr ganzes Leben lang immer nur mit diesem Blick in die Rückspiegel? Auch in der Gemeinde. Da kannst du dich mit Menschen unterhalten und da brechen die Dinge hervor, die vor 30 Jahren passiert sind. Da gibt's keine Versöhnung, keine Heilung, keine Klärung. Das vergiftet und verbittert das Leben noch nach 30 Jahren, so wie am ersten Tag. Und da frage ich mich, ist das Jesus in unserem Leben? Ist das nicht das, was Jesus tun will? Versöhnen, heilen, in seinen Frieden hineinführen? Der Blick in den Rückspiegel, das Leben in der Vergangenheit, das sich nicht lösen können von den Altlasten der Vergangenheit. Ja, es gibt viele Altlasten der Vergangenheit in unserem Leben. Aber die dürfen uns nicht binden, nicht besetzen, nicht bestimmen. Sonst sind wir wie die Autofahrer, die fahren gegen den Baum, weil sie nicht vorne hingucken, sondern nur in die Rückspiegel. Wer immer nur in den Rückspiegel schaut, schadet am meisten sich selbst. Er wird sein Leben gegen einen Baum setzen, im günstigsten Fall. Diesen Fehler macht Jephtha nicht. Ein kurzer Blick zurück, ja. Aber dann richtet Jephtha die Augen nach vorn. Er überwindet die Vergangenheit, indem er sich dem Dienst für Gott und Gottes Volk zur Verfügung stellt. So überwindet er die Vergangenheit. Er sagt, Herr, das passiert, das tut heute noch weh. Aber ich möchte jetzt offen sein für das, was du durch mich tun willst. Durch den Dienst für Gott überwindet er die Vergangenheit. Damit komme ich zu dem Punkt, viertens, Jephthas Präventivschlag. Richter 11, 27 bis 29. Da lesen wir, dass der König der Söhne Ammon nicht auf die versöhnlichen Worte Jephthas hörte, die er zu ihm gesandt hatte, sondern sich zum Krieg gegen Israel rüstet. Und dann Richter 11, Vers 29. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha. Und er zog von Mizpa in Gilead weiter zu den Söhnen Ammon. In diesem entscheidenden Moment, wo die Gefahr heranrollt, kam der Geist des Herrn über Jephtha. Und dieser veranlasste Jephtha, nicht auf den Angriff der Ammoniter zu warten, sondern den Krieg in das feindliche Gebiet zu tragen. Ähnlich wie beim Sechstagekrieg führt Jephtha einen Präventivschlag. Anstatt auf den in Vorbereitung befindlichen Angriff des Feindes zu warten, kommt er diesem zuvor. Dennoch ist es kein Angriff, sondern ein Verteidigungskrieg. Daran ändert auch der Präventivschlag nichts, genauso wenig wie beim Sechstagekrieg. Und jetzt wird klar, wie Gott zu der Berufung Jephthas steht. Indem der Geist des Herrn jetzt über Jephtha kommt, bestätigt Gott die vorausgegangene menschliche Berufung Jephthas zum Richter und Retter Israels. Wie allzu menschlich war doch die Berufung Jephthas abgelaufen. Irgendwie fehlte das Besondere, das Übernatürliche, das, wonach wir uns immer so ausstrecken. Alles wirkte so normal, so menschlich. Aber jetzt wird klar, dieser ganz normale menschliche Weg, diese kleinen Schritte waren doch auch ein Handeln, eine Berufung, eine Wegführung Gottes. Gottes Berufungen können sehr unterschiedlich ablaufen. Und wenn wir jetzt erzählen würden, jeder Einzelne, wie ihm Jesus begegnet sind, wie viele unterschiedliche Geschichten würden wir hören? Das Wie der Berufung ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die Bevollmächtigung, die Bestätigung durch den Heiligen Geist. Das allein zählt. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein, schreibt der Apostel Paulus. Darauf kommt es an, dass Gott durch seinen Geist uns bestätigt. Damit komme ich zum fünften Punkt, Jephthas Gelübde und Sieg. Richter 11, ab Vers 30. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sagte, wenn du die Söhne Ammon wirklich in meine Hand gibst, dann soll, was immer mir aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, mich zu begrüßen, das soll dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer opfern. So zog Jephtha zu den Söhnen Ammon hinüber, um gegen sie zu kämpfen, und der Herr gab sie in seine Hand. Nirgends in der Bibel werden wir aufgefordert, dem Herrn etwas für seine Hilfe zu versprechen. Wir müssen das nicht tun. Wenn wir es aber tun, wenn wir dem Herrn ein Gelübde geben, ein Versprechen ablegen für seine Hilfe, dann müssen wir unser Versprechen auch halten. Wir sollten also gut überlegen, bevor wir dem Herrn als Dank für seine Hilfe etwas versprechen. Was verspricht Jephtha hier dem Herrn für den Fall eines Sieges? In Vers 31 steht das Neutrum. Es muss also korrekt heißen, was immer mir aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, mich zu begrüßen, das soll dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer opfern. Jephtha dachte hier wohl an ein Tieropfer. Zu ebener Erde der alten israelitischen Häuser gab es 4 Zimmer und eines dieser Zimmer beherbergte regelmäßig Tiere. Und an eines dieser Tiere hat Jephtha wohl gedacht. Und der Herr schenkt Jephtha den Sieg. Und wir spüren förmlich, der Sieg ist nur noch eine kurze Bemerkung. Na klar, Gott hat's bestätigt, Gott gab den Auftrag, Gott schenkt jetzt auch den Sieg. Ein Satz, der Herr schenkte den Sieg. Aber die Spannung, die jetzt in der Luft liegt, was wird Jephtha aus seinem Haus wohl als erstes entgegenkommen? Damit komme ich zu meinem 6. Punkt, Jephthas Tochter. Richter 11, Abvers 34. Und Jephtha kam nach Mizpah zu seinem Haus und siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Tamburin und den Reigentänzen. Nur sie hatte er als einzige. Außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sagte, wehe meine Tochter, tief beugst du mich nieder. Du bist unter denen, die mich ins Unglück bringen. Ich selber habe meinen Mund gegen den Herrn aufgerissen. Auch eine starke Vokabel. Ich habe meinen Mund gegen den Herrn aufgerissen. Ich habe den Mund sehr voll genommen und kann nicht mehr zurück. Da sagte sie zu ihm, mein Vater, hast du deinen Mund gegen den Herrn aufgerissen? Sie greift es auf. So tu mir, wie es aus deinem Mund hervorgegangen ist. Und sie sagte weiter zu ihrem Vater, es möge mir nur dies gewährt werden. Lass mir 2 Monate, dass ich hingehe und hinabsteige über die Berge und meine Jungfrauschaft beweine, ich und meine Freundinnen. So ging sie hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. Und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück und er vollzog an ihr sein Gelübde, das er gelobt hatte. Sie hatte aber keinen Mann erkannt. Der letzte Satz der Geschichte. Sie hatte aber keinen Mann erkannt. Der tragische Schlusspunkt eines großen Sieges. Doch auch diese Tragödie enthält noch Evangelium. Sie wird zu einem prophetischen Wegweiser auf Christus. Ist es uns aufgefallen beim Lesen gerade im Text von dieser Tochter? Nur sie hatte er als einzige. Klingt dir nicht etwas an aus Johannes 3, Vers 16? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, einzig geborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da wird das auch betont, dieses, das ist mein einziger, den gebe ich für euch. Und erinnert es nicht auch an diese zweite große symbolische Handlung Abrahams, in der symbolischen Opferung des Isaak, auch diesem großen prophetischen Bild auf den Christus. Da lesen wir auch in 1. Mose 22, Vers 2, wie Gott zu Abraham spricht: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also hier kann man den Christusbezug förmlich mit Händen greifen. Und das gilt auch für die wunderbare Antwort der Tochter: So tu mir, wie aus deinem Mund hervorgegangen ist. So wie auch der Sohn vor aller Schöpfung, als der Plan der Äonen zwischen dem Vater und dem Sohn gemacht wurden, der Sohn in Hebräer 10, Vers 7 zum Vater spricht: Ja, da sprach ich, siehe, ich komme in diese Welt. In der Rolle des Buches, in prophetischen Schriften, steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. So wird Jephthas Tochter in der Hingabe ihres Willens und Lebens zu einem Vorbild auf den Christus und zu einem Vorbild für uns. So wollen auch wir es lernen, uns mit unserem ganzen Leben dem Willen Gottes zu überlassen. Wie lehrte der Herr in Matthäus 6, Vers 10 seine Jünger beten? Dein Wille geschehe. An dieser kleinen Bitte buchstabieren wir unser ganzes Leben. Immer wieder neu. Wenn unser eigener Wille so ganz anders will, und dann wieder neu, an Gott zu bleiben, uns vor Gott zu beugen und zu sagen: Dein Wille geschehe. Denn dein Wille ist immer das Beste, auch wenn es nicht immer danach aussieht. Und so hat Jesus in Gethsemane in seiner schwierigsten Stunde und größten Anfechtung, Matthäus 26, 39, gebetet: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Die Bitte hat er ausgesprochen: Wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und daran wird unser Herr uns zu dem größten Vorbild für unser Leben. Das lernen wir, müssen wir lernen in unserem Leben. Immer und immer und immer wieder neu. Das haben wir nie ein für alle Mal. Da kommen wir immer wieder in Situationen, die so gar nicht, aber auch so überhaupt nicht dem entsprechen, was wir wollen. Und das dann wieder zu lernen: Vater, dein Wille geschehe. Herr, ich sag dir, ich möchte gerne, dass es so wird. Das wäre mein größter Wunsch, ich sag's dir so. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich darf alles vor Gott konkret aussprechen, jede Bitte meines Herzens, und mich dann wieder vor seinem guten und souveränen Willen beugen und ihm überlassen. Ja, und die große Frage, die müssen wir jetzt ja noch ansprechen: Wie vollzog Jephthah sein Gelübde? Manche denken hier tatsächlich an ein Menschenopfer. Doch Menschenopfer war nach dem Gesetz Gottes streng verboten und dem Herrn ein Greuel. Wir lesen das ganz oft: Menschenopfer, dem Herrn ein Greuel. Das Schlimmste, was Israel tun konnte, war, wenn sie auch Menschen geopfert haben auf dem Altar. Das war Gott ein Greuel. Und die Geschichte zeigt, dass Jephthah das Gesetz des Herrn gut kannte. Und als er sein Gelübde ablegte, er gerade mit Heiligem Geist erfüllt worden war. Und bei so einer Gräueltat hätte er wohl auch kaum Aufnahme unter die Glaubenszeugen von Hebräer 11 gefunden. Nein, Jephthah bringt seine Tochter nicht als Menschenopfer. Aber wie vollzog er sein Gelübde dann? Immer wieder wird in unserem Text die Jungfräulichkeit von Jephthas Tochter betont. Selbst der abschließende, letzte Satz unserer Geschichte lautet nicht: Sie war aber nur 20 Jahre alt und hatte von ihrem Leben noch gar nichts, als sie starb. Nein, sie hatte noch keinen Mann erkannt. Es ging bei der Erfüllung dieses Gelübdes um ihre Jungfräulichkeit, nicht um ihren Tod. Nach 2. Mose 38, Vers 8 und 1. Samuel 2, Vers 22 gab es damals geweihte Frauen, die an der Stiftshütte, dem Heiligtum, dienten, aber nicht als Tempelprostituierte wie die Heiden, sondern offenbar in einer besonderen Lebensweihe der Ehe und Kinderlosigkeit im Dienst am Heiligtum, vergleichbar mit unseren heutigen Diakonissen. Das entsprach keinem göttlichen Gebot, war aber offenbar gängige Praxis. Um diese Lebensweihe geht es auch hier bei der Tochter Jephthas. Sie wurde geweiht, um dem Herrn für den Rest ihres Lebens als Jungfrau zu dienen. Warum spricht der Text dann aber von einem Brandopfer? Das Brandopfer wird in der Schrift auch Ganzopfer genannt. Brandopfer, dieser Ausdruck bezeichnet das hier, das Opfertier verbrannt wurde, darum Brandopfer. Es wurde aber Ganzopfer genannt, warum? Weil sonst an den Opfertieren immer entweder die Opfernden oder die Priester irgendeinen Anteil hatten. Da wurde dann nur ein Teil des Tieres geopfert für Gott und die anderen Teile des Tieres konnten die Priester für sich nehmen zum Essen oder der Opfernde selber, um damit ein großes Opfermahl zu veranstalten. So war das damals üblich. Außer beim Ganzopfer. Bei dem Ganzopfer wurde nur die Haut abgezogen. Ansonsten das gesamte Tier, 100%, musste dort auf dem Altar Gott geopfert und verbrannt werden. Darum Ganzopfer. Im dritten Buch Mose, im Buch Levitikus, da werden ganz viele verschiedene Opfer im alttestamentlichen jüdischen Gottesdienst aufgezählt. Alle von Gott mit einer bestimmten Symbolik versehen. Und das allererste Opfer, das dort aufgezählt wird, das ist dieses Ganzopfer. Denn dieses Ganzopfer steht symbolisch für die Ganzhingabe des Sohnes Gottes am Kreuz. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat sich ganz mit allem, was er hatte, entäußert, alles weggegeben, alles losgelassen, wurde Mensch. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum ist dieses Ganzopfer die tiefste Symbolik auf die Ganzhingabe Jesu für uns am Kreuz. Und wird dann auch zu einem Vorbild für uns. Denn Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als so ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Auch Paulus denkt hier an dieses Ganzopfer. Und bei Jephthah damals, da war diese Weihe seiner Tochter so ein Ganzopfer. Denn durch die Weihe der einzigen Tochter konnte dem ganzen Geschlecht Jephthahs keine Nachkommen mehr geschenkt werden. Damit war das Geschlecht Jephthahs definitiv zum Aussterben verurteilt. Das Schlimmste, was einem Geschlecht in Israel geschehen konnte. Die Weihe der Tochter war also tatsächlich so ein Ganzopfer. Die Ganzhingabe des Lebens und der Zukunft. Und jetzt stehen wir im neuen Bund vor dieser Übertragung in unser Leben, wie Paulus sie hier in Römer 12, Vers 1 macht. Wo Paulus uns jetzt auffordert, es hier dieser Tochter Jephthas und Jephthah nachzumachen. Und unsere Leiber, das heißt unser ganz konkretes Leben, Gott als ein Ganzopfer hinzugeben. Gott möchte nicht die Restbestände unseres Lebens, Gott möchte nicht abgespeist werden mit so ein paar Sachen, mit mal so einem Sonntagsgottesdienst, mit so ein bisschen Kollekte, Spenden, mit irgendwelchen Kleinigkeiten, die wir so aus dem Überfluss unseres Lebens ihm geben. Gott möchte 100% uns ganz. Und unser ganzes Leben ist dieser Prozess. Wir entdecken immer wieder, wie viel wir doch eigentlich noch für uns selbst behalten, selbst bestimmen und selbst für uns nach unserem Gutdünken verwenden wollen. Unser ganzes Leben ist dieser Prozess, immer mehr hineinzuwachsen. Unser Leben zu verstehen als ein Ganzopfer für Gott. 100% für Jesus. Und von daher alles andere in unserem Leben. Und so wird Jephthas Tochter bei aller Tragik der damaligen Situation zu einem Vorbild. Zu einem Vorbild auf Christus in seiner Ganzhingabe und zu einem Vorbild für uns. Und wieder einmal zeigt sich, wie in diesem Chaosbuch der Richterzeit, mitten in diesem ständigen Kreislauf von Sünde und Schuld, doch alles hindrängt und hinweist auf diesen kommenden eigentlichen Retter, den Messias Jesus, der diesen elenden, ewigen Kreislauf von Sünde und Schuld und Neuanfang und Widerscheitern endlich durchbrechen und uns völlig erretten wird. So wie es in der Weihnachtsbotschaft heißt, sie wird ein Kind gebären und wird seinen Namen Immanuel heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist das, was Jesus auch im Leben jedes Einzelnen von uns tun will. Von der Schuld der Sünde erretten und von der Macht der Sünde. Jesus ist der Messias. Geben wir unser ganzes Leben ihm als Ganzopfer hin. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir und danken dir dafür, dass du dich selbst als so ein Ganzopfer hingegeben hast, dass du nichts zurückgehalten hast, dass du alles losgelassen und hingegeben hast für uns und dass du dort stirbst am Kreuz, den Tod durchleidest, die Gottesferne durchleidest, um uns mitzunehmen in dieses neue Leben in dir. Danke, Herr, dass du uns errettest von unseren Sünden. Danke, dass du diesen ewigen Kreislauf von Sünde und Schuld und Wiederanfang, dass du ihn durchbrichst und in dein Heil hineinführst. Danke, dass du niemals aufhörst zu erretten, dass dein Rettungsprogramm erst dann endet, wenn das letzte Verlorene von dir gefunden und heimgebracht worden ist. Herr, wir möchten einfach auch unser Leben immer wieder neu dir zur Verfügung stellen und es immer mehr begreifen, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern dir und dass du das volle Recht hast an unserem Leben. So geben wir uns dir hin und sagen, ja, Herr, dein Wille geschehe. Danke. Amen.